Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit tennistourtalk.com auf meinsportpodcast.de.
Die ATP-Tour, die WTA-Tour, die haben alle schon ihre Saisons beendet. Aber es gibt noch eine Tour, auf der noch gespielt wird. Das ist die ATP-Challenger-Tour und natürlich auch auf der ITF-Tour wird noch ein bisschen gespielt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger-Corner, die ihr überall, wo es Podcasts gibt, hören könnt, beziehungsweise bei Spotify oder natürlich auch bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder dabei der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Wo erwischen wir dich jetzt gerade?
Jetzt tatsächlich daheim.
Ach, du bist mal zu Hause.
Naja, also so viel war ich ja gar nicht unterwegs in den letzten Monaten, allerdings in den letzten Tagen dann schon.
Ja, du warst unterwegs, du warst in Valencia oder so Valencia oder Balencia oder wie es auch richtig ausgesprochen wird. Wir haben heute noch ein bisschen was über richtige Aussprache zu besprechen.
Ja, also Dominic Thiem würde wahrscheinlich sagen Valencia, ja, und würde es wahrscheinlich auch mit B schreiben. Betonen die Spanier es ja ganz gerne das V als B und so gesehen Valencia allerdings ist, glaube ich, schon ganz okay.
Wir waren schon mal zusammen in Valencia, damals zum Davis Cup, das ist jetzt ein paar Jahre her, damals zu einem wirklich herausragenden Viertelfinale, wir haben letzte Woche die Davis Cup Finals erlebt, damals noch im alten Format mit einem fantastischen Match David Ferrer gegen Philipp Kohlschreiber. Es hat dieses Mal kein Tennis in einer Stierkampfarena stattgefunden.
Nein, leider nein. Das war schon wirklich ein sehr eindrucksvolles Ereignis damals, muss man sagen. Da an der Plaza de Toros, die stattgefunden hat, das Spiel Spanien gegen Deutschland, war auch für mich wirklich unvergesslich. War eine richtig, richtig tolle Atmosphäre. Ich glaube, Rafa Nadal hat ja auch noch mitgespielt, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und war eine richtig tolle Geschichte. Diesmal war es ein etwas kleinerer Rahmen, muss man ganz klar zugeben.
Wo war es denn? Also wo hat was stattgefunden? Wir haben ein wieder kombiniertes Damen- und Herrenturnier gehabt letzte Woche.
Genau, so ist es. Also es war auf der einen Seite ein ITF-Turnier auf Damenebene, das bereits zum sechsten Mal schon ausgetragen wurde. Und zwar beim Club Tennis de Valencia, wie es offiziell heißt. Ein Club, der Anlage mitten in der Stadt ist, mehr oder weniger. Dementsprechend auch wunderbar die Parkplatzsuche, die sich total für Tag ergeben hat. Allerdings ein netter, doch auch sehr großzügig angelegter Club. Und dieses Jahr zum ersten Mal eben kombiniert mit einem ATP-Challenger-Event, das eben parallel ausgetragen wurde. Und wir haben in einer der letzten Folgen ja auch schon mal darüber gesprochen, dass es mehr oder weniger immer mehr gang und gäbe wird, dass gerne auch Challenger-Turniere kombiniert werden mit ITF-Turnieren von den Damen. Und das wurde jetzt eben auch hier in Valencia vollzogen und die Copa Falcon Bridge, wie sie offiziell heißt, war da also jetzt da zum ersten Mal ausgetragen als ATP-Challenger-Event.
Das Frauenturnier war ein ITF 80er Turnier, also 80 Punkte gab es für die Siegerin. Das war sehr, sehr prominent besetzt, unter anderem war Tamara Korpatsch dabei, die waren eins gesetzt. Hätte sie dieses Turnier gewonnen, wäre sie in dieser Woche die Nummer 1 in der Weltrangliste der deutschen Tennisfrauen, aber sie hat dort im Halbfinale verloren. Sie hat dort im Halbfinale sehr klar verloren gegen Marina Bassols Ribera. Ist ein Name, der auch noch nicht so ganz bekannt ist. Sie kämpft sich gerade in der Weltrangliste nach vorne und sie ist die erste Gesprächspartnerin gewesen, die Florian vor Ort hatte. Und das hören wir uns jetzt hier an.
Yeah, so first of all, congratulations. Big win for you today. Talking about the final, what was the key to success?
I think to be positive all the match, I was 2-0 down in the first set. But I was playing so good this week and these 4 or 5 months, and I'm super happy to have this tournament here in Spain, to win it, and I'm super happy.
I think it's the biggest title of your career so far. Yeah. Talking about the season, which has come to an end for you, I think, right?
Yes.
Yeah. What are your thoughts about this year on tour?
Well, the first 6 months I played good, but the results are not what I wanted. Mm. But these last 6 months went really good. I won 2 tournaments. This one is the third one. And super happy with the hard work And all my team supports me every day, and yeah, I'm super happy to finish the season this way.
And looking ahead, what are your goals for 2023?
Only play match by match, point by point, and let's see. In the future, I don't know how it will go in the 2023, but yeah, only play every point, work very hard, and let's see.
Perfect.
Thank you.
Marina Bastos-Ribera hat gegen Elena Inalborn aus der Schweiz im Finale gewonnen, 6-4, 6-0. Im Halbfinale gegen Tamara Korpacz, 6-3, 6-1. Im Viertelfinale gegen Lea Romero-Gomas, 6-0, 7-5. Die ist dadurch das Turnier ganz schön gesägt.
Ja, war ihr dritter Titel in diesem Jahr, ihr größter. Sie hat schon mal ein W60er-Turnier in Madrid gewonnen. Ansonsten überhaupt eigentlich sehr erfolgreich immer auf heimischem Geläuf gewesen. Ich glaube, da ist nur ein oder zwei Titel, die von ihren insgesamt sieben, die sie, glaube ich, hat, die nicht in Spanien erfolgt sind. Und ja, die hat einen riesen Lauf gehabt, die war auch richtig happy. Die Siegerehrung wurde dann am Ende dann zusammen durchgeführt mit den Herren. Also das heißt, konnte sich dann auch noch umziehen, duschen, ein bisschen fertig machen. Dann also frisch gebügelt und geschniegelt und hier dann bei der Siegerehrung dann erscheinen. Und ja, war, glaube ich, sehr zufrieden, dass sie dieses Turnier gewinnen konnte und damit einen sehr versöhnlichen Abschluss für diese doch erfolgreiche Saison hier eben hatte. Und ja, ich glaube, von ihr können wir noch ein bisschen was erwarten. Ist ja noch relativ jung, ist 22 Jahre alt. Und ja, da kann schon noch ein bisschen was nach oben gehen.
Und ist jetzt in der Weltrangliste auf Platz 121 in dieser Woche, hat sich durch oder hochgekämpft von Platz 300 jetzt auf 121. Und wahrscheinlich werden wir sie dann auch bei den Australian Open in der Qualifikation erleben. Man kann aber schon sagen, dass Sand ihr bevorzugtes Geläuf ist, oder?
Ja, aber sie hat, wie gesagt, sie hat auch andere Turniere gewonnen, dieses Jahr schon bereits auf Hartplätzen auch erfolgreich gewesen. Das Turnier, das vorher angesprochene Turnier in Madrid beispielsweise, das hat auch auf Hartplatz stattgefunden. Also ich glaube, sie ist relativ flexibel, so sage ich mal, wie ja moderne spanische Spieler ja heute eigentlich und Spielerinnen ja auch aufgestellt sind. Also es ist ja nicht mehr so, dass das alle nur die klassischen Sandplatzwühler mehr sind. Und ich glaube, dementsprechend kann sie auch auf anderen Belegen mithalten. Kann das jetzt allerdings, ehrlich gesagt, nicht wirklich beurteilen, habe sie dort zum ersten Mal live spielen sehen und das Turnier hat natürlich eben auf Sand stattgefunden, aber die Performance in dieser Woche, die war doch, ja, tadellos.
Marina Bastos-Ribera gewann also dieses Frauenturnier, dieses W80, eins der höchsten Kategorien auf der ITF-Tour. Wir erleben ja im Moment diese Woche noch WTA Challenger bzw. WTA 125er. Es gibt diese Struktur, die wir bei den Herren haben, bei den Frauen nicht so unbedingt, dass wir die Challenger-Turniere dann noch haben. Dort wird alles über die ITF-Turniere abgedeckt. Kommen wir zum Herrenturnier und zu einem Turnier, was durchaus auch sehr, sehr gut besetzt war. Der Spitzenspieler Bernal Beza-Partamiraj, der konnte leider nicht antreten wegen einer Verletzung. Er wurde ersetzt von Alessandro Giannessi, der als Lucky Loser mit eingetragen wurde. Es waren trotzdem sehr, sehr viele bekannte Gesichter dabei und ein Spieler, der hat uns in diesem Jahr tatsächlich so ein bisschen überrascht. Er hat schon die French Open als Junior gewonnen, der war schon die Nummer 1 den Junioren und hat in diesem Jahr sich stetig nach vorne gearbeitet. Ich habe seinen Namen noch nicht genannt, den musst du jetzt nennen.
Ja, ich denke, wir sprechen von Luca van Asche. Ist das korrekt?
Ich weiß es nicht, ob es korrekt ist. Ich hab gehofft, dass du das jetzt sagen kannst.
Ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe natürlich den Moment verpasst, wo ich ihn nach der korrekten Aussprache hätte fragen können. Aber dadurch, dass er ja auch einen internationalen Background hat, mit belgischen Wurzeln unter anderem, also wäre wahrscheinlich Asch am Ende die wahrscheinlich richtige Betonung. Van Asch wäre dann wahrscheinlich die Mixtur aus einer belgisch-französischen Kombination. Aber ich werde es beim nächsten Mal nachholen, versprochen.
Luca van Asch, wir werden uns jetzt erstmal darauf einigen, auf diesen Namen. Er ist 18 Jahre alt und die Franzosen, ja, da tritt ja so langsam die ganz goldene Generation ab. Und das war ja auch so ein Punkt, den du angesprochen hast im Interview. Das hören wir jetzt erstmal und dann sprechen wir über die goldene Generation und seine Nachfolger.
Yeah, first of all, congratulations. Pretty tough one out there. What made the difference in the end of this match today?
Yeah, it was a very close match. I was playing well for one set, and after I didn't play good at the second set, but well, I did what I have to do. I was playing point by point, and I don't really know what was the difference between us. At the end, it was very, very short.
Well done.
Thank you. It was very difficult, and maybe I was more calm than him. Mm. So it was like playing like maybe too risky at the end, because he was playing very good at the second set, and maybe that's the difference at the end. But I stayed calm in the match, and I'm very happy.
It's a new tournament here. What are your impressions about the venue, about the city, maybe? It's your first time in Valencia?
Yeah, for me it was the first time in Valencia. And it's a very beautiful tournament. The courts are amazing, the club is very beautiful. So enjoy all the time here.
You're a young player. You're trying to get established on the seniors level. What would you say are the most challenging things to get playing on ITF tournaments and ATP challenges?
The biggest difference?
Yeah, and the biggest challenges for you, maybe?
Yeah, for me, I did a very good junior career. I won Roland Garros and I was number one. It was very, very good for me. I did a lot of experiences, and I think it helped me a lot at the beginning of my senior career. And I'm only I'm still young, so I'm learning every day, every tournament, and I enjoy. I know that I have the level to this tournament and all the tournaments, but I want to be at the top. So I'm playing match by match, I'm learning by it, and I'm learning. Yeah.
Talking about the juniors, you're from France. You were a successful junior. Do you feel kind of pressure and the kind of hype in your home country?
Well, of course, for the French Federation and the French people who love tennis, it's amazing, because we were four in the semifinal for Roland Garros, and we have like an old generation now who is finishing, like Gasquet, Monfils, etc. They're waiting for new people, and I'm trying to give them that. Not really a pressure. I'm playing for myself, and I don't play for others. I play for myself, and I just enjoy it.
Are you in touch with the older guys?
Yeah. I know them really well. Gilles Simon, he stopped his career, but I played some tournaments with him, and he's in my club. So I know him very well. I know very well Gasquet, because he was a local sportif like me. Every players, they can train in Paris, and I'm training in Paris, so I can see them.
So you practice at the Tennis Federation, or how does it work?
It's the French Federation. Mm. It's like I'm not training at the French Center, but I train with the Comité of Paris. It's like very special, but it's the Federation.
Okay, and you have a coach with you, so he will be with you all the time?
I have two coaches.
Okay.
I'm with him and with the other. It depends, but I think 70% of the tournaments I'm with him. Mm-hmm.
And last one, you have already had some good results in recent weeks. How difficult was it for you to get back from indoors hard and now back on outdoors clay? Was it difficult for you to adapt?
Not so difficult, because I wanted to play a lot on clay and outside. So I didn't play that much hardcore inside, and I played like 1 month. So, and I wanted to come here to play home clay again before the end of the season.
So that's your favorite surface?
That's my favorite surface, and I'm feeling comfortable on it. So it was quite easy.
So it's the last season, the last week for you at this season?
Next week I will play another tournament, the last, so it's my before the last.
So Maya or
Maspal? Yeah, Maya.
Okay. And maybe last one, what are your goals for the next season, maybe? Do you set yourself any goals in terms of ranking positions, maybe?
Well, I'm not. My goal is not looking for the points or for the ranking like every week. I just want to enjoy every weekend tour, to play my game and to progress. And I think the result will come with it. But of course, I want that. I want that next year I will be in the top 100.
Okay, perfect. Thanks a lot. Thank All you. The best.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Luca van Asch, angesprochen auf die alten Heroen, hat er dann ja auch gesagt. Gilles Simon ist einer seiner Unterstützer. Natürlich schaut er auf Leute wie Gael Monfils, auf Richard Gasquet etc. Und da tritt ja so langsam wirklich die goldene Generation der Franzosen ab. Joe Wilfried Tsonga ist schon abgetreten. Gilles Simon ist jetzt vor ein paar Wochen abgetreten.
Ja, absolut. Und ich meine, Frankreich als große Tennisnation, da ist das natürlich schon immer auch wieder ein großes Thema. Ne? Also es gab ja da auch schon die ein oder anderen Wunderkinder in der Vergangenheit, die dann sehr stark dann hier gepusht wurden. Richard Gasquet kann da, glaube ich, selbst auch ein Lied davon singen, der ja auch schon als Teenager dort schon die ein oder anderen Titelblätter bei den französischen Medien dort skizziert hat. Und ja, deshalb ist es ja immer auch so eine gefährliche Geschichte, da natürlich jetzt nicht zu viel Druck eben aufzubauen. Ich glaube, der Luca hat es in dem Fall ganz gut im Griff. Der wirkte sehr ruhig. Man hat es, glaube ich, auch im Interview gehört, war da ein bisschen distanziert und hat da sehr mit ruhiger Stimme dann auch agiert. Auf dem Platz kann er schon mal auch ganz temperamentvoll sein, hat aber sehr gute Anlagen und das merkt man schon, ja, also von der Grundlinie ein sehr variables Spiel, kann er auch wirklich Druck machen mit Vorhand und mit Rückhand und scheut sich auch nicht, was ich ja immer sehr als besonders toll finde und was ich hier immer besonders herausstelle, scheut sich eben auch nicht ans Netz zu gehen.
Er hat die Saison außerhalb der Top 500 begonnen und ist jetzt in diesem Jahr oder in dieser Woche unter die Top 180 gekommen. Auch ihn werden wir dann in der Quali bei den Australian Open sehen. Er hat es ja angekündigt, er wollte unbedingt in diesen Bereich rein, wo es darum ging, dann auch die Australian Open mitzuspielen. Wir sprechen gleich noch über einen anderen Spieler, dem das wohl auch gelungen ist. Aber Luca van Asch, der hat sich wirklich durchgekämpft durch dieses Jahr und ich glaube, der Hype ist schon relativ groß um ihn rum, gerade in Frankreich.
Ja, es kam ja auch, glaube ich, so in dem Interview ein bisschen raus, er ist sich dessen schon bewusst. Ne? Mhm. Eben deshalb, aufgrund dessen, dass eben Frankreich eben diese große Tennisnation ist und man natürlich jetzt eben merkt, dass die alten Recken, wie man so schön sagt, dann jetzt eben dann langsam die Arenen verlassen. Also schaut man natürlich schon, wo sind die Spieler, die in deren Fußstapfen dann vielleicht irgendwann mal treten können. Und er ist sich dessen bewusst, aber ich glaube, er kann das ganz gut handeln. Auf den Sandplätzen fühlt er sich eben sehr wohl. Hat die Woche ja auch noch in Maia gespielt, das in Portugal dann die Saison beendet. Und er weiß aber auch ganz zielstrebig, was er kann. Und das ist, glaube ich, immer, finde ich immer, ist so ein Indiz bei den jungen Spielern, die auf der Challenger-Tour sind, wo man dann schon merkt, also die wissen schon ganz genau, was sie können und was sie auch erreichen können. Und ich ehrlich gesagt gehe davon aus, dass wir ihn nicht mehr so lange auf der Challenger-Tour sehen werden.
Das glaube ich auch nicht. Luca van Asch in der ersten Runde Andrea Collarini besiegt, in der zweiten Runde dann nach Aufgabe von Roberto Caballes bei Jena in die nächste Runde gekommen. Dann hat er Javier Barranco Cusano besiegt und dann Pablo Lamas Ruiz hat er noch besiegt, bevor er dann im Finale unterlegen war. Und in diesem Finale war er aber sowas von klar unterlegen. Und da hat jemand auch groß aufgespielt, den wir in diesem Podcast schon angesprochen gehört haben. Also dass über ihn gesprochen worden ist, aber den wir selber noch nicht vor dem Mikro hatten, beziehungsweise den Florian noch nicht selber vor dem Mikro hatte. Das war Oleksiy Krutik. Der hat dieses Turnier gewonnen und das mit einer wirklichen famosen Leistung im Finale gegen Luca van Asch. 6-2, 6-0. Ihn hören wir jetzt auch im Interview. Und dann könnt ihr mal reinhören, mit wem Florian in diesem Jahr schon gesprochen hat, der eine Bezugsperson von Oleksiy Krutik ist.
Well, Alex, first of all, congratulations, great final. What made a difference in the end of this match today?
I have no words to describe about the final because from the first point I tried to be aggressive. I played with him this year already. It was a tough preset match, so I knew how to play and what to do to beat him. But today I played amazing. It was my day, so yeah, I'm very happy. This.
And maybe not only this day, because the entire week was a great one for you, right?
Yeah, this is the best week, I think. The doubles title I didn't expect, because I signed for doubles like 5 minutes before the sign-in with my friend Roca, and yeah, amazing week.
Now the season is almost over, or is it over for you? Will you have another week?
Tomorrow I go to another tournament in Porto, Maya.
In Maya,
yeah,
okay.
The last week.
Yeah,
the season.
Exactly. But I think there is a chance to look back at the season. What are your thoughts about it?
It was the most difficult season in my life. Because I think I was at home for for 1 month in January, and from January I'm these 11 months on tournaments or in other places. So yeah, it was a challenging, difficult week for me, difficult year.
I think you traveled with Rudolf Moliker, is it correct?
Yeah,
I think also you did here. Have you already been in touch with you?
He wrote me after all the matches. He's writing me the congratulations. Rudy helped me a lot this year. He's my good friend, and we stay in touch all the time. We practice in Berlin. I live because of him. I live in Berlin. Mm-hmm. Yeah. So.
And maybe what are your goals for the rest of the or not for the rest of the season, but for next season? I have to say.
My goal for this season was to get to Australian Open.
Mm-hmm.
I got successfully after this win. I think for next season, top 100. Why not?
Okay, yeah, so all the best for that.
Yeah,
thank you very much.
Thanks.
Cheers.
Rudi Moliker ist nämlich die Bezugsperson von Oleksiy Krutik. Die beiden haben zwischendurch zusammen gewohnt sogar. Sie haben in Berlin auf jeden Fall zusammen trainiert. Und Rudi Moliker hatte ja in seinem Interview damals schon angesprochen, dass er ihn so ein bisschen unterstützt dadurch, dass er in die Ukraine im Moment nicht zurück kann und nicht im Moment nach Hause kann und deswegen eine Basis brauchte, wo er dann auch spielen konnte. Das ist ja im Moment so ein bisschen dann auch Berlin.
Genau, also das war, glaube ich, die Folge in Madrid, die wir wo ich mit Rudi Moliker gesprochen habe. War es, glaube ich, März, April dürfte wahrscheinlich der Zeitraum gewesen sein. Also noch im Frühjahr diesen Jahres. Und da hat er eben gesagt, dass sie zusammen eben auch unterwegs sind auf der Tour. Ne? Also er mehr oder weniger unterstützt, sie kennen sich eben. Und er ist dann eben mit nach Berlin gekommen. Rudi Moliker hat dann im Endeffekt so ein bisschen vermittelt, wenn es darum geht, eben Trainingsmöglichkeiten zu beschaffen. Und das scheint also bis jetzt mehr oder weniger Bestand zu haben. Man muss allerdings sagen, auch hier ist die Frage, wie lange funktioniert das noch zwischen den beiden, dass sie zusammen auf denselben Turnieren unterwegs sein können. Moliker war ja auch in Valencia, ist, glaube ich, als Lucky Loser in das Draw reingekommen. Mhm. Dann allerdings eben in der ersten Runde verloren gehabt oder sogar in der Qualifikation gescheitert. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Muss jetzt nochmal auf den Blick auf das Draw werfen. Aber ob er es ins Hauptfeld geschafft hat.
Diese Woche ist er auch als Lucky Loser reingekommen und hat die erste Runde verloren.
Ja, ich glaube, in Valencia in der Qualifikation gescheitert, aber war eben dort auch mit unterwegs. Aber damit lässt sich jetzt eben so ein bisschen so eine Diskrepanz feststellen in der Weltranglistenposition. Krutik, der ja auch relativ jung ist, ja, also 22 Jahre, also ist ja auch noch einer, dem die Zukunft eigentlich noch offen steht und inzwischen jetzt auch unter die Top 200 gekommen ist, 190 auf einem neuen Career High ist. Und da geht dann natürlich dann auch schon langsam der Blick in die größeren Turniere langsam. Und das war auch schon sein zweiter Titel, den er in diesem Jahr gewonnen hat. Hat in Prag bereits schon mal einen 50er Challenger gewonnen gehabt. Der ist in Valencia als 90er Kategorie natürlich ganz klar der bisher größte Erfolg.
Und er hat selber ja auch erwähnt, er hat das Doppel auch noch gewonnen. 5 Minuten vor Signing Entry hat er sich dann noch eingetragen fürs Doppel und hat das dann auch noch gewonnen gegen die Sabanov-Zwillinge im Finale 6-3, 7-6. Und das ist die Woche, die kann er sich übers Bett hängen.
Ja, da war er, glaube ich, also er war wirklich perplex. Er hat es mehrfach gesagt, auch während der Siegerehrung hat er gesagt, das ist die absolut beste Woche, die er hatte und auch auf die Final-Performance nochmal zu sprechen zu kommen. Also Wir haben zwar jetzt über Van Asch gesprochen und gesagt, welch großes Talent er ist, aber der war chancenlos, das muss man ganz klar sagen. Grutik hat das dominiert von der Grundlinie eigentlich, wie er wollte, hat er die Rallyes diktiert und ganz klar, glaube ich, nicht als Referenz für das, dass er jeden Tag diese Leistung abrufen kann. Wenn er das schafft in Zukunft, dann glaube ich, wird der Weg sehr schnell in Richtung Top 100 gehen.
Oleksij Grutik hat also dieses Turnier im Einzel und im Doppel gewonnen und das wird nicht unbedingt vielleicht ganz im Sinne von dem Turnierdirektor Pablo Andujar gewesen sein. Ich habe heute gute Überleitungen dabei. Pablo Andujar ist der Turnierdirektor dort in Valencia und er hätte sich wahrscheinlich einen Landsmann gewünscht als Sieger. Er hat es bei den Frauen, hat das eine Landsfrau geschafft, dass sie gewonnen hat. Bei den Männern hat er wahrscheinlich trotzdem mit Wohlwollen auf diese Leistung von Grutik geschaut. Aber den hattest du auch noch im Interview. Dass Pablo Andujar sich so langsam von seiner aktiven Karriere verabschiedet, das dürfte nichts Neues sein, weil er wird jetzt langsam auch dann etwas älter. Aber es hat mich trotzdem überrascht, als ich das im Interview gehört habe. Das hört ihr hier.
One week of tennis here in Valencia. What are your thoughts about the last 8 days here?
It was a big success for us. I think it was... great tournament, although it is very difficult logistically to manage two tournaments but the truth is that we have a good tennis club where we can hold both tournaments, and we were lucky that the weather was good, it didn't rain, so we're very happy.
Can you tell us a bit about your relationship to this club here?
Yeah, I've been playing here since I was 12 years old. Mm-hmm. This is my hometown. This is my home, this club. And, you know, when we were talking about trying to hold a challenger event, I thought about Falconbridge, who was... there's a story behind it. Mm. And I remember when I was very little, coming here to the club and watching... the games, that tournament, and that's why we, and all the direction of the club, we insisted in calling the tournament Copa Falconbridge.
There were a couple of Spanish guys of your generation who became a tournament director, yes. Like Juan Carlos, like Feliciano. Have you had a few words with them before, and maybe getting to get a few tips? Maybe
I spoke to David.
Okay, or David as well. Yeah,
he's tournament director in Davis and in Barcelona, and of course he told me sometimes it is not easy. Sometimes players are not happy with some decisions that you take. But that's your role, and I tried to give my best to try to keep everyone happy, although I know that's not easy sometimes, but I tried my best and with my experience to try at least the sports part, the tennis part, with my experience to try to make them live the best experience possible.
And what about your own career?
Well, my own career, I will next year I will probably I will finish my career. Now I am very excited about my new role in the ATP as board member of the ATP, and next year I will probably play around 8-10 tournaments, which I think it's more than enough. I'm turning 37 in 1 month, and I think I did a second career after my surgeries where I'm very proud of, and I think it's enough. I have 4 kids and a lovely family that wants me not to travel that much anymore.
Understandably. And maybe a few words about your new role on the ATP.
Well, I'm very excited. My goal is to make the more number of players earn money with tennis. That's my role. I'm going to work hard. I'm going to try that as much as possible, because I believe all the players, top 300 players, are amazing professionals, even more. We have a bunch of players that are not earning money with tennis, and I believe the tennis industry can hold them, can make them at least earn more money than the one they are earning. So that's a little bit my goal. That's my first goal is that one.
Okay. And finally, will we see another edition of this tournament next year?
Yes, of course. 100%. 100%.
And with you as the tournament director?
And as me as the tournament director.
Perfect. So thank you very much and all the best. Thank you.
Pablo Andujar, haben wir den nicht noch diese Saison in der Bundesliga gesehen?
Ja, hat gespielt. Paar Matches hat er, glaube ich, aufgeschlagen, oder? Rochensklub, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, also der ist ja auch immer noch ein richtig guter Spieler. Weiß gar nicht, wann er seine letzte Begegnung in diesem Jahr absolviert hat, aber mit, ja, jetzt eben 36 ist ihm dann schon ganz klar bewusst, wohin die Reise dann eben langsam geht. Na, aber er ist ja immer noch, glaube ich, Nummer 120 ungefähr in der Welt. Also das zeigt natürlich, dass er da auf jeden Fall immer noch konkurrenzfähig ist und hat ja auch selbst eben noch gespielt, jetzt gerade bei den Hallenturnieren. Die letzten waren jetzt vielleicht nicht besonders erfolgreich, aber immer noch, wenn es draußen auf Sand geht, Finale, glaube ich, in Iasi gespielt, bei einem 100er in Rumänien. Also da sind schon noch ein paar gute Ergebnisse. Und wenn man ihn auch sieht, also ich habe ihn jetzt natürlich nicht in Trainingsklamotten gesehen, aber das sieht man natürlich dann auch durch den Anzug, sage ich mal, durch. Er ist natürlich noch topfit. Ja, und
der hat den Ball noch gut im Schläger. Ja, der hat den,
Und er war Master of Ceremony, muss man auch ganz klar sagen. Also am Ende sollten da die Champagnerflaschen oder Cava-Flaschen dort geköpft werden und die Spieler waren so ein bisschen zurückhaltend. Und dann, das ist der Turnierdirektor dann mit gutem Vorbild nach vorne gegangen, hat die Flaschen genommen, hat sie geköpft und dementsprechend dann auch über die gesamten Organisatoren, Ballkinder und Spieler weiter dann über vergossen. Ja, also hat sich dann auch hier als Firebeast geoutet.
Sehr gut. Andujar, das Firebeast. Das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss für diesen Podcast. Wir wollten euch auf jeden Fall nochmal über die letzte Woche oder die vorletzte Woche in der ATP Challenger Tour informieren. Diese Woche gibt es noch zwei Turniere in Maspalomas und Maia, glaube ich, ne?
Ganz genau. Kollege Dietmar Kaspar ist auch in Maia die Tage. Der wird tatsächlich dann auch nochmal die ein oder anderen Stimmen, glaube ich, mitbringen. Bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ist ja auch ein besonderes Turnier. Finde ich immer zum Jahresabschluss, was so ein bisschen besonderen Reiz hat, weil es eben als Sandplatzturnier indoors stattfindet. Und das hat man ja auch nicht mehr alle Tage. Das andere natürlich, das wäre jetzt mein Event gewesen, nochmal Maspalomas zum Abschluss. Aber gut, dann ist wieder ein bisschen Pause. Die kurze Tennispause, die wir haben, obwohl man ja auch sagen muss, ITF-Turniere gibt es ja auch noch, aber dann ist zumindest auch die Challenger-Tour wieder zu Ende und vielleicht ist auch noch zum Abschluss Stichwort Spanien, weil das auch gerade hier auch verkündet wurde. Also auch im nächsten Jahr wird Spanien wieder viele, viele Challenger-Turniere haben. Ich glaube, es wird einen Rekord wieder geben. 16 Turniere sollen nächstes Jahr Challenger-Turniere in Spanien stattfinden.
Wir haben so häufig darüber gesprochen, dass das der beste Weg ist, dann auch für Nachwuchsspieler und Nachwuchsspielerinnen, um nach vorne zu kommen, große Turniermöglichkeiten dann vor Ort vor der eigenen Haustür. Und wir werden diese Diskussion natürlich in den nächsten Jahren dann auch beim DTB geführt wissen und wir werden sie mal wieder ansprechen und auch sehen. Das war's mit der neuen Ausgabe und wahrscheinlich der letzten Ausgabe von der Challenger Corner in diesem Jahr. Florian, wir sehen uns im neuen Jahr bestimmt.
Ganz bestimmt und dahingehend alles Gute.
Dir auch und euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für ganz viele Downloads in diesem Jahr. Das hat uns sehr gefreut. Wir freuen uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen bei Spotify und auf iTunes. Und TennisTourTalk.com sollte auf jeden Fall immer in euren Bookmarks sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Challenger Corner. Der Tennis-Podcast.
In Zusammenarbeit
mit TennisTourTalk.com auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.